Hamburg heute.
Herzlich willkommen zu einem sonnigen Herbstanfang und zu den wichtigsten Themen unserer Stadt. Mein Name ist Maike Nielsen. Hallo.
Also und vielleicht nochmal einen schönen Gruß an alle Lucky Looks, Bibi Blocksbergs.
Richtete heute Sozialsenatorin Melanie Leonhardt aus. Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen in Bars rief sie alle Menschen in Hamburg dazu auf, sich besser an Regeln zu halten. Zum Beispiel, wenn sie ihre Kontaktdaten niederschreiben. Ja, und außerdem berichten wir über das Geständnis in einem Hamburger Mordprozess, der heute viele Fragen aufwarf. Und wir freuen uns sehr über die Auszeichnung eines Kollegen. Wir haben heute Dienstag, den 22. September 2020.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Lucky Luke und Bibi Blocksberg. Klingt vielleicht witzig, sich so vorzustellen, ist es aber nicht. Zumindest dann nicht, wenn es andere Menschen in Gefahr bringt. Das hat heute Sozialsenatorin Melanie Leonhardt nochmal unterstrichen, als sie bei einer Senatssitzung über eine neue Entwicklung der Corona-Pandemie in Hamburg sprach. Vor allem Bars und Kneipen würden sich derzeit als Verbreitungsorte herauskristallisieren, ließ sie durchblicken. Und dass Barbetreiber und Gastronomen es nicht immer so genau nehmen würden mit den Kontaktdaten.
Unsere Feststellung ist jedenfalls, dass es durchaus inzwischen vorkommt, dass Gäste aktiv nach den Listen fragen müssen, in die sie sich eintragen sollen. Das ist nicht gut. Und dass es offensichtlich das Gefühl gibt, man wäre nur für sich selbst verantwortlich, das ist leider auch nicht richtig.
Mein Kollege Jörn Strelapol war vorhin im Rathaus dabei, als Melanie Leonhardt diese neuen Entwicklungen vorgestellt hat und ist immer noch im Rathaus. Und ich bin jetzt mit ihm per Leitung verbunden. Jörn, heißt das, dass Gastronomen, die sich nicht an die Regeln halten, damit rechnen müssen, dass die Stadt ihre Läden zumacht?
Ja, ich würde schon sagen, dass es eine ganz klare Warnung war, auch wenn es eher als Appell formuliert war. Das klang für mich schon wie eine Warnung, was die Sozial- und Gesundheitssenatorin da gesagt hat. Und es ist auch klar, es wird jetzt noch mehr kontrolliert werden in den einzelnen Party-Hotspots hier in Hamburg.
Wir haben ja heute auch noch mal von dem neuen Corona-Ausbruch erfahren in Altona. Was bedeutet das jetzt für die Gesundheitsämter, wenn sich vermehrt jüngere Menschen anstecken? Hat Melanie Leonhardt davon gesprochen?
Naja, sie hat davon gesprochen und das ist einfach wahnsinnig aufwendig, weil junge Leute natürlich mehr unterwegs sind. Die gehen in Bars, die haben möglicherweise ihre Berufsschule, ihren Sportverein, sind also viel mobiler als unsere eins. Wir gehen zur Arbeit und wieder nach Hause und vielleicht einmal in der Woche sind wir unterwegs. Die sind viel mobiler, können natürlich dann auch mehr Leute anstecken. Und sie hat das Beispiel einer Person aus der Katze gebracht. Da musste das Gesundheitsamt, das zuständige Gesundheitsamt, 100 Kontaktpersonen abtelefonieren. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und ich habe dann auch nachgefragt, ob geplant ist, die Arbeit der Gesundheitsämter neu zu organisieren, dass es beispielsweise nur ein zentrales Gesundheitsamt in Hamburg gibt und nicht in allen Bezirken, das sich nur um Corona kümmert. Und das ist bisher nicht angedacht. Also wahnsinnig viel Arbeit. Und ehrlich gesagt, wie lange das gut gehen kann, ich weiß es nicht.
Es gibt ja Menschen, die haben Angst, ihre Daten könnten missbraucht werden. Deswegen auch Lucky Luke und Bibi Blocksberg. Wenn sie sie in Listen eintragen, war das heute nochmal Thema?
Das war heute nochmal Thema auf Nachfrage von uns. Da ging es darum, um die Frage, ob sie das richtig findet, die Gesundheits- und Sozialsenatorin, dass der Bezirk Mitte diese Kontaktlisten eingesammelt hat, um sie zu überprüfen, ob da die richtigen Namen drinstehen. Das findet sie gut, obwohl der Datenschutzbeauftragte da gewisse Bedenken auch hat. Zum Thema Missbrauch der Daten. Das kann natürlich immer passieren, aber ich hoffe und gehe erstmal davon aus, dass wenn so eine Behörde das einsammelt und überprüft, ob das vollständig ist, dass die da keinen Schindluder mit treiben, weil dann wäre wirklich Holland in Not.
Dankeschön für diese Einschätzung, Jörn Strelapol. Man muss keine Krimis lesen, wenn man eine Kollegin wie Elke Spanner hat. Sie kommt gerade aus dem Hamburger Landgericht, hat einen Mordprozess beobachtet. Erzähl doch mal ganz kurz, worum es bei dem Prozess ging.
Ja, bei dem Prozess geht es um den Tod eines Rentners in der Wilhelmsburger Mokrischstraße. Der ist im März tot aufgefunden worden in seiner Wohnung und verhaftet worden. Und jetzt angeklagt ist ein langjähriger Bekannter, ein Änderungsschneider aus dem Viertel. Der soll den Rentner ermordet haben, um ihm einen Koffer mit 100.000 Euro da drin aus der Wohnung zu stehlen.
Und der Angeklagte hat heute ausgesagt?
Genau, der hat heute ausgesagt. Der hatte es letzte Woche schon angekündigt beim Auftakt. Heute hat er das gemacht. Ihm wird ja vorgeworfen, er soll den Rentner stranguliert haben. Da sitzt auf der Anklagebank aber ein Mann, wo man sich das ehrlich gesagt körperlich schon kaum vorstellen kann. Das ist nämlich ein ganz kleiner, ein ganz schmächtiger Mann. Der saß da heute total verzweifelt, hat die ganze Zeit geweint wie ein Schlosshund, konnte zwischendrin manchmal gar nicht nicht weitersprechen, weil er so verzweifelt war und so geschluchzt hat. Und inhaltlich interessant fand ich, er hat eine Geschichte erzählt, die eigentlich eher auf so eine Notwehrversion hinausläuft, nämlich, dass er mit dem Mann in der Wohnung in Streit geraten ist mit dem Rentner, dass der Rentner ihn dann beschimpft hätte als scheiß Türke. Der Angeklagte ist Türke. Die sind in Streit geraten und in dem Streit hätte der Rentner ihn dann bedroht mit einer Schere und er hätte sich dann gewehrt und dabei wäre der Rentner zu Tode gekommen. Das war heute die Version des Angeklagten.
Und warum sagst du, dass das so viele Fragen aufwirft?
Also es ist natürlich immer relativ schwierig, als Gerichtsreporterin oder als Zuschauerin sich eine eigene Meinung zu bilden oder einen Fall selber zu beurteilen. Eigentlich muss ich mal vorwegschicken, steht mir das natürlich nicht zu. Ich kenne die ganzen Akten nicht, aber ich muss wirklich sagen, ich sitze da und habe das Gefühl, irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht.
Und zwar was?
Also zum einen ist es so, dass der Mann körperlich schon in einer Verfassung ist, dass man sie fast gar nicht vorstellen kann, das ist aber nur ein kleines Detail. Dann ist vor allem auch die Frage mit diesem Geld, was er geklaut haben soll. Erstmal ist nicht bekannt, dass er Geldprobleme hatte, das wäre ja auch ein Motiv, davon ist nichts bekannt und vor allem ist das Geld bei ihm gar nicht aufgetaucht. Also die Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt wegen Mordes aus Habgier, da steht eine lebenslange Haftstrafe drauf. Die haben das Geld aber nicht gefunden, das ist nicht mehr da, der Koffer ist noch in der Wohnung gewesen, das Geld war weg, aber es ist nicht bei dem Angeklagten aufgetaucht. Und ich saß heute die ganze Zeit da und dachte immer, kann bitte mal irgendjemand diesen Mann nach diesem Koffer fragen, es ist auch gar nicht passiert und man denkt die ganze Zeit, irgendwas stimmt doch da nicht.
Aber wieso kann er denn überhaupt angeklagt werden wegen Mordes aus Habgier?
Ja, weil das Geld eben weg ist und es steht fest, dass er den Rentner getötet hat, unter welchen Umständen auch immer, aber es hat er heute ja eingeräumt. Er hat diese Situation geschildert, hat den Streit geschildert unter vielen Tränen, hat eingeräumt, dass der Rentner dann danach eben auf dem Boden lag und er dachte, er hätte noch gelebt, aber offenbar war er tot. Das steht fest, dass er den zu Tode gebracht hat sozusagen und das Geld ist weg und man hat offenbar keinen Hinweis, ob auf einen möglicherweise noch weiter Täter, der sich vielleicht das Geld dann nachgeholt haben kann.
Und hast du eine Theorie, wer diese weitere Täter sein könnte?
Also ich sitze natürlich einerseits als Gerichtsreporterin da und als Gerichtsreporterin muss ich sagen, nein, habe ich natürlich nicht, steht mir nicht zu. Ich sitze aber natürlich auch einfach als interessierte Frau da, die natürlich auch sich einen eigenen Reim darauf macht und ja, also nach dem, was ich bisher weiß, fallen mir so zwei Personen ein, wo ich sagen würde, wenn ich Staatsanwältin wäre, ich würde die vielleicht mal befragen, aber ich sage natürlich jetzt hier nicht wer, das steht mir nicht zu.
Wann geht's denn das Urteil?
Ui, das wird sich noch eine ganze Zeit lang hinziehen. Der Prozess ist noch über mehrere Wochen terminiert. Es werden noch sehr viele Zeugen vernommen. Und also aus meiner Sicht ist die Geschichte zum jetzigen Zeitpunkt noch total offen. Das kann sich wirklich noch über Wochen erstrecken.
Oh, klingt super spannend. Ich danke dir, Elke Spanner. Und es gab natürlich noch mehr Ereignisse, die die Stadt heute bewegt haben. Richtig gefreut zum Beispiel haben sich heute die Freunde von St. Michaelis nach Monaten der Not. Wegen der Corona-Pandemie waren die Einnahmen im Hamburger Michel nämlich stark gesunken. Nun aber ist Geld in die Kasse geflossen. Jan Fedders letzter Großstadtrevierwagen, der Bronco, hat dem Michel nämlich eine Spendensumme in Höhe von etwas über 60.000 Euro beschert. Für diese Summe wurde sein Wagen heute versteigert.
Es liegt bei weitem, bei Superweitem über dem, was überhaupt erwartet wurde,
sagte uns heute Stiftungsvorstand Michael Kutz. Das Geld wird vermutlich rasch ausgegeben sein, denn laut Kutz liegen die monatlichen Betriebskosten des Michels bei 50.000 Euro. Damit werden unter anderem die größtenteils kostenfreien Angebote für Besucher finanziert. In Hamburg leben sehr viel mehr Ausländerinnen und Ausländer als noch vor 10 Jahren. Genauer gesagt 40% mehr. Das gab heute das Statistikamt Nord bekannt. Darunter sind vor allem viele Syrerinnen und Syrer. Die meisten Menschen, die mit einem ausländischen Pass in Hamburg leben, sind weiterhin Türken. Und die Feuerwehr war heute gleich zweimal damit beschäftigt, Bomben zu entschärfen in Hamburg. Einmal auf einer Baustelle in Waltershof. Da wurde ein Blindgänger entdeckt. Ja, und um die 250 Kilogramm schwere Kriegsbombe zu entschärfen, muss voraussichtlich die A7 gesperrt werden. Wann ist aber noch nicht klar. Ja, und außerdem sprengte die Feuerwehr heute unter Wasser eine alte Granate in der Alster. Taucher hatten sie heute in der Binnenalster entdeckt. Um sie zu sprengen, wurde sie in die Außenalster geschleppt. Und nochmal ein kleines Update zum Tennisturnier am Roten Baum. Yannick Hanfmann aus Karlsruhe hat sein erstes Spiel gewonnen gegen den Franzosen Gael Monfils, immerhin die Nummer 9 der Weltrangliste. Und gespielt hat auch Dominik Köpfer, hat ebenfalls gesiegt und er hat Boris Becker getroffen, der ist nämlich auch da.
Natürlich am Anfang war ich schon ein bisschen nervös, als ich ihn getroffen habe, aber echt cooler Typ, hilft auch viel weiter auf dem Platz, deutsche Tennislegende und hat auf jeden Fall viele hilfreiche Tipps.
Ja, und mit Boris Becker selbst sprechen wir dann im Laufe des Abends auch nochmal zu hören in unserer kostenlosen NDR Hamburg App. So, wir sind heute alle ganz stolz auf unseren Kollegen Carlo von Tiedemann. Der erhält heute nämlich den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für seine vielen Ehrenämter und die vielen sozialen Projekte, die er unterstützt. Unter anderem das Kinderhospiz Sternenbrücke und das Diakonische Werk Hamburg-West-Südholstein. Ja, und unsere Stadtreporterin Anna Rüther, die Carlo von Tiedemann seit vielen Jahren kennt, hat Menschen in Hamburg gefragt, wie sie über ihn denken. Und da waren Aussagen dabei, da dachte ich schon, wow.
Das ist eine Ikone, der kommt gleich direkt nach Helmut Schmidt.
Ja, krass. Also das, ja. Dann, ich suche nämlich nach jemandem, der größerer Carlo-Fan ist als ich und das ist sehr schwer.
Sehen Sie.
Aber Sie machen mir da vielleicht sogar Konkurrenz.
Direkt, aufrichtig, ehrlich, immer präsent, hat eine tolle Präsenz. Wahnsinnstyp.
Einfach, ja, man sagt hier in Hamburg offen, ein Typ.
Ich glaube, der allergrößte Fan bleibt trotzdem ich.
Oder ich. Bevor Carlo sich auf den Weg nach Kiel zum Ministerpräsident Daniel Günther gemacht hat, von dem er den Verdienstorden erhält, haben wir ihn gefragt, was er denn da genau macht, wenn er und die anderen zwei Schleswig-Holsteiner den Orden erhalten haben.
Ich muss eine Rede halten, außer mir werden noch zwei andere mit der Medaille beehrt. Und dann hat mir das Büro von Daniel Günther mitteilen lassen, ich solle doch bitte für alle drei antworten. Daraufhin habe ich gesagt, wenn der Ministerpräsident eine Stunde Zeit hat, ich werde mich kurz fassen und dann werde ich da ein Stündchen ablassen. Nein, ich mache es kurz und knackig, also ich bin in der Dreiviertelstunde durch.
Ja, und dann sprechen wir natürlich auch mit Carlo hier bei NDR 90,3. Morgen erfahren wir die Gewinner des Deutschen Schulpreises. Dafür nominiert ist nämlich auch eine Hamburger Schule, die Stadtteilschule Öjendorf. Sollte sie gewinnen, würde sie von der Robert-Bosch-Stiftung 100.000 Euro erhalten. Außerdem startet morgen in Hamburg der Extremwetterkongress. Mit dabei sind unter anderem Klimaforscher Mojib Latif und Expeditionsleiter Arvid Fuchs. Und das Universitätsklinikum Eppendorf stellt eine bundesweite Studie zu Gesundheit und Sexualität vor. Alles Weitere finden Sie natürlich immer rund um die Uhr und frisch und kostenlos in unserer NDR Hamburg App. Und für Anregungen und Kritik und Tipps sind wir immer dankbar, wenn Sie uns schreiben an hamburgheute@ndr.de. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Dienstagabend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.